Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, unsere neue Episode behandelt das Thema mentale Gesundheit. Wir sprechen auch über Depression und Selbstverletzung. Bitte sei dir bewusst, dass diese Inhalte möglicherweise belastend sein können. Wenn du dich in Bezug auf diese Themen unsicher fühlst, überlege, ob du die Episode lieber nicht anhörst. Dein Wohlbefinden ist das Allerwichtigste. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Hey Diggis! So geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute. Und heute steht das Thema Pubertät. Steht heute im Vordergrund. Das Lieblingswort jedes Lehrers, jeder Lehrer, jede Lehrerin, die eine 8. und 9. Klasse unterrichten darf, freut sich auf diese vielen Hormone, die dort unterwegs sind. Es geht darum, wie wir selbst dort stark sein können als Lehrerinnen und Lehrer, Leuchttürme sein können, um, sag mal, diesen hormongesteuerten Pubertieren dort auch ein bisschen Orientierung zu geben. Du kennst unseren Gast, unsere Gästin heute schon, Melanie Hubermann. Du warst bei ihr schon im Podcast, Viola.
Genau, da hast du dich jetzt auch gerade so bildlich etwas bei bedient, ne? Weil ihr Podcast heißt tatsächlich Leuchtturm Eltern. Und da hatte sie mich zu eingeladen, weil sie ja auch ein neues Buch geschrieben hat namens Teenage Blues, was Eltern bei depressiven Verstimmungen ihrer Kinder tun können. Und sie hatte mich eingeladen, aber nicht als Elternteil, sondern auch als Lehrerin, weil sie wissen wollte, wie beleuchtet denn die Schule das Thema? Wie geht's da um mentale Gesundheit und wie wird die Pubertät da vielleicht aufgefangen? Wie werden die Kinder gesehen, gewertschätzt und so weiter und so fort? Das hat mir große Freude gemacht, bei ihr zu sein, noch zumal ich wirklich live mit ihr von Sessel zu Sessel in Berlin-Charlottenburg gesprochen habe. Das finde ich einfach immer schön, wenn man sich so ganz persönlich dann auch sehen kann. Wir haben einen super Draht aufgebaut. Dann habe ich gesagt, du weißt so, Melanie, das Thema Pubertät auch in Verbindung mit mentaler Gesundheit finde ich ganz spannend für unseren Podcast, für die Diggis. Hast du nicht Lust zu kommen? Und sie hat sofort gesagt, klar, macht sie sehr gerne. Und man muss dazu auch sagen, wir haben ja die wunderbare Digi-Pubertät, in der man sich als Lehrkräfte schon mal auch, ja, das Thema kennen wir, aber trotzdem, man kriegt nochmal einen anderen Zugang, ne? Und es wird auch geschaut, wie können wir das mit den Kindern gut besprechen? Welche Themen gibt es da? Also die Digi möchte ich wirklich euch allen lieben Zuhörern und Zuhörerinnen wärmstens empfehlen. Findet ihr auch über den Link in den Shownotes, denn das macht wirklich Sinn, in das Thema so einzusteigen. Und Melanie ist zum einen Expertin, sie ist Psychotherapeutin, sie hat aber auch selber 3 Töchter. Das finde ich immer schön, wenn man dann auch persönliche Erfahrung hat, ja. Denn ich kann ganz klar von mir sagen, Pubertät, aktuell mein Endgegner bei meinem 16-jährigen Sohn.
Er wird's gerne hören.
Der hört sich schon tagsüber genug von mir an, ja, aber das weiß man ja auch, das geht links rein und rechts wieder raus, also von daher stört ihn das auch nicht weiter. Aber ich rede fröhlich weiter und bin gespannt, ob Melanie mir an der Stelle auch ein paar persönliche Tipps geben kann und vor allen Dingen, was ich super wichtig finde, die Frage, die sie auch stellt, reden wir jetzt eigentlich hier über so ein Pubertätsverhalten? Vielleicht auch diese Langeweile, Antriebslosigkeit, viel Schlafen etc. Ist es normal in Anführungsstrichen oder geht es wirklich in die Richtung von einer depressiven Verstimmung? Weil dann müssen ja die Alarmglocken bei uns Lehrern, Lehrerinnen, Eltern, allen Beteiligten klingeln und dann muss man ja ins Handeln kommen. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie da eine Abgrenzung hat und vor allen Dingen auch Tipps, wie man das erkennt und damit umgeht.
Ja. Und das hören wir uns jetzt an. Lass uns mit dem Gespräch starten. Auf geht's.
Hey Diggis, so geht Lernen mit
Melanie Hubermann. Melanie Hubermann ist systemische Therapeutin für Familien-, Paar- und Einzeltherapie, New Authority-Trainerin und Geschäftsführerin des Balagan-Therapiezentrums. Als Mutter 3 Töchter lebt sie mit ihrer Familie in Berlin. In ihrer Praxis gibt sie Eltern Vertrauen in ihr Bauchgefühl zurück und praktische Tipps an die Hand. Zudem ist sie deutschlandweit beratend an Grund- und Oberschulen tätig. Ihr neues Buch Teenage Blues, Was Eltern bei depressiven Verstimmungen ihrer Kinder tun können, ist im Juli im Belz Verlag erschienen und drückt das wichtige Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den Fokus. Vor allem in den Jahren der Pubertät. Unsere Digi der Woche heißt Pubertät und über diese turbulente Lebensphase unserer Schüler und Schülerinnen wollen wir mit Melanie Hubermann sprechen. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns heute zu Gast bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
Melanie, wir haben uns ja bereits Anfang des Sommers persönlich kennengelernt. Das finde ich immer sehr schön natürlich, wenn man sich auch mal so wirklich live sieht. Wir sind beides Berlinerinnen und ich durfte bei deinem Podcast Leuchtturmeltern zu Gast sein. Und zwar vor Ort in dem eben schon erwähnten Therapiezentrum Balagan in Berlin-Charlottenburg. Aber du arbeitest ja nicht nur dort als Therapeutin, sondern du besuchst auch Schulen und begleitest dort Kollegien bei ihrem täglichen Wirken. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen mehr über den Ansatz, mit dem du Lehrkräfte ja tatsächlich in ganz Deutschland stärken möchtest.
Super gerne. Ja, also ich arbeite mit meinem Team gemeinsam an dem Ansatz neuer Autorität. Und neue Autorität steht für eine Haltung tatsächlich, eine Haltung zu verändern in der Zusammenarbeit mit Kindern und deren Familien. Das bedeutet für Schule, wir haben so eine Idee davon, dass jede Autoritätsfigur ein Leuchtturm sein soll. Und dieser Leuchtturm stark im Fundament steht, ein starkes Licht hat und Orientierung geben kann. Und wir kombinieren diese Idee des Leuchtturms mit einem Bewusstsein von der Bindungstheorie, Strukturen und eigenen Werten. Was bedeutet, dass wir Kollegien dazu einladen, für sich einen neuen Blick zu bekommen, zu schauen, wofür stehe ich jeden Morgen auf, in welcher Art und Weise kann ich in meine Gemeinschaft, in meinen Hafen, in dem ich als Leuchtturm stehe, einladen, in dem sich jeder sicher fühlt und gut ausgestattet wird fürs Leben. Da tatsächlich eine neue Sprache erfinden und ein neues Bewusstsein schaffen, die Kollegen und Kolleginnen dazu einzuladen, wie sie in ihrem Bereich, in dem gegebenen Hafen noch mal mehr Sicherheit vermitteln können und tatsächlich auch schaffen, dass sich jeder in diesem Hafen sicher fühlt und sich mit ihm identifizieren kann.
Ja, wir machen gleich weiter. Vorsicht, Schachtelfrage. Wir nehmen ja in den Ferien auf. Ich habe so ein bisschen Frageentzug. In deinem Buch geht es um den Teenage Blues. Wie ist die Resonanz auf deine Arbeit in den Schulen? Wie wird dein Programm dann von den Lehrkräften unterstützt? Und was mich auch interessiert, welches Grundverständnis gibt es bei den Schulteams erstmal für Pubertierende?
Ja, jetzt versuche ich da mal Ordnung reinzubringen in die Frage. Ich schaue mal, wo ich anfange. Also zuerst muss ich ehrlich sagen, dass die Lehrkräfte, für die ist der ganze Ansatz extrem neu. Weil das Herausfordernde an diesem Ansatz ist, dass wir die Schulteams dazu einladen, auf sich zu schauen. Erstmal zu gucken, wie geht es mir, was brauche ich, um überhaupt ein guter Leuchtturm zu sein, sicher vor einer Klasse zu stehen, gut in Beziehung gehen zu können. Dafür muss ich meiner selbst bewusst sein, um auch authentisch sein zu können und transparent sein zu können. Denn das ist immer der Schlüssel, um in positive und auch nachhaltige Beziehungen einlassen zu können. Das ist, wofür wir werben und wo wir oft auch auf Skepsis stoßen, weil wir über so viele Jahrzehnte immer nur darauf geguckt haben, was brauchen Schüler und Schülerinnen, was brauchen die Kinder. Wir sind doch unwichtig. Und das Konzept sagt, nee, wir sind super wichtig als Leuchttürme und wenn wir nicht feststehen und es uns nicht gut geht, dann geht es den Kindern nicht gut. Ja, und das ist ein Perspektivwechsel an der Stelle. Und das erleben wir genau an dem Punkt jetzt, wo Jugendliche und Kinder immer mehr Probleme haben mit ihrer mentalen Balance, sage ich mal, wo wir immer mehr sehen, dass es depressive Verstimmungen gibt, Essstörungen, Angststörungen, sehr viel Wut auch zu entdecken ist, auch im Schulalltag, nicht nur zu Hause hinter verschlossener Tür, sondern tatsächlich auch in den Klassen, sind die Kollegen vor Ort, die Kollegen und Kolleginnen vor anderen Herausforderungen. Die müssen plötzlich damit irgendwie klarkommen. Und da ist es umso wichtiger, dass der Leuchtturm erstmal gestärkt ist und weiß, wo er steht, wofür er da steht. Denn eins ist sicher, wir haben erlebt, dass Kinder sich orientierungslos fühlen in den letzten Jahren. dass zu viel passiert ist in der Welt, dass zu viele Fragen aufgekommen sind, die Leuchttürme nicht mehr so sicher beantworten können wie vielleicht in der Vergangenheit, weil es dafür keine Vorbilder gibt, weil wir in den Grundfesten unserer Existenz teilweise erschüttert sind. Und das betrifft natürlich Schule genauso wie Familien.
Melanie, wie können wir Leuchttürme ganz konkret stärken, damit die Kinder und Jugendlichen starke Signale empfangen? Was müssen wir ganz konkret über die Jugendlichen wissen, damit wir die richtigen Signale senden?
Spannende Frage, weil ich tatsächlich nie den Blick auf die Kinder habe, von denen erwarte ich erstmal gar nichts. So meine Grundhaltung ist, den einzigen Menschen, den ich verändern kann, auf den ich Einfluss habe, das bin ich. Und deshalb dieser Perspektivwechsel. Das heißt, als Eltern, als Leuchttürme, als Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Erzieher und Erzieherinnen, kann ich Orientierung geben, indem ich mir über meine Werte klar bin, über meine Grenzen klar bin, die ich klar vermittle. Das heißt zum Beispiel, wenn wir das in den Alltag runterbrechen, ich weiß, wann ich ein Handy im Unterricht verbiete und wann nicht. Was es für Konsequenzen hat, wenn ich es verbiete und einem Schüler oder Schülerin abnehme. Dass ich mir sicher bin, dass mein Team hinter mir steht, wenn ich entscheide, dieses Handy abzunehmen. Und ich nicht fürchten muss, von Eltern zum Beispiel dafür verklagt zu werden. Das wäre so runtergebrochen auf den Alltag. Genauso wäre es aber auch, wenn ich eine Unsicherheit als Leuchtturm verspüre und nicht so sicher bin, welche Antwort ich hier geben darf oder kann. Dass ich sage, ich kann dir darauf keine Antwort geben, ich komme später auf dich zurück. Auch das ist Sicherheit geben tatsächlich. Zu sagen, du bist mir so wichtig, dass ich dir nicht irgendeine Antwort gebe, deswegen mache ich mir Gedanken, ich spreche das im Team und wir kommen auf dich zurück. Denn auch das ist neue Autorität, dass wir in Gemeinschaft handeln und keine Einzelkämpfer mehr sind, was in Schule ja oftmals leider der Fall ist.
Wir sehen natürlich im schulischen Kontext, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die haben diese Autorität. Und ich nenne sie jetzt mal natürliche Autorität, du nennst sie Leuchtturmautorität. Und wir haben Kolleginnen und Kollegen, die, ich sag mal, von einer institutionalisierten Autorität aus argumentieren. Das Wort ist mir auch erst später untergekommen. Da hat ein Referendar zu mir gesagt, ich habe früher Referendarinnen und Referendare ausgebildet. Die Stunde war sehr turbulent. Er hat sehr energisch etwas dann gesagt, warum die Schüler nun auf ihn hören müssten, so ein bisschen altruistisch. Und dann habe ich ihn nachher gefragt, warum haben Sie das gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, die Schüler, sie haben meine institutionalisierte Autorität nicht anerkannt. Der hat sich heute total geändert. Genau das, was du sagst, der ist heute nicht mehr Lehrer bei uns, aber dieser Satz ist mir so, nein, es gibt diese institutionalisierte Autorität nicht. Die muss ich mir ja erschaffen. Im Grunde genommen genau dein Ansatz. Was ich von den Schülerinnen und Schülern sagen wollte, was können sie selbst tun? Heute ist ja in vielen Schulen so mit Achtsamkeit, Yoga und solchen Ansätzen, um Schülerinnen und Schüler zu stärken.
Brauchen wir mehr davon?
Auf jeden Fall. Ich gehe mal jetzt als erstes auf Schüler und Schülerinnen ein. Ich glaube, Jugendliche heutzutage brauchen viel mehr den Zugang zu Selbstfürsorge. Sie brauchen ein Vokabular dafür, wie sie Gefühle ausdrücken können. Erklären, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Sie brauchen Selbstwirksamkeit. Und diese Selbstwirksamkeit können sie erleben, indem wir sie als Leuchttürme anleiten, selber Fragen zu stellen, anzusprechen, dass es ihnen nicht gut geht und sich Unterstützung reinzuholen von uns. Dafür braucht es aber natürlich auch einen Boden, den wir schaffen oder einen Hafen, in dem das Kultur ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen und selbstverständlich Dinge ansprechen dürfen und wir erleben, dass man auf uns zurückkommt. Und da sehe ich wieder, das ist so wichtig bei einem starken Leuchtturm, der sagt, ich kann nicht immer sofort auf dich zurückkommen, weil mein Alltag es nicht zulässt, aber ich vergesse nicht, dass du mich um etwas gebeten hast oder eine Frage gestellt hast und wir kümmern uns darum. Deshalb, ja, ich glaube, dass Jugendliche viel zu sehr unter Leistungsdruck stehen. Es geht darum, zu funktionieren, die Anforderungen zu erfüllen im Deutsch- und Englischunterricht. Wir haben das nach Corona erlebt. Es war total egal, dass sie eigentlich 3 Jahre ihre natürliche Entwicklung in Sozialkompetenzen komplett ausgesetzt bekommen haben. Wir wollten, dass sie, also wir, damit meine ich Eltern und Schule, wir wollten, dass die wieder PISA erfüllen. Aber keiner hat darauf hingeschaut, was eigentlich der emotionale Status dieser Kinder und Jugendlichen ist. Und das fällt uns auf die Füße, deswegen auch mein Buch. Es ist dramatisch, das Ansteigen von psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, weil es hat sich keiner drum gekümmert. Es ist nicht wichtig genug, in unserer Gesellschaft, in unserem System darauf zu schauen und vor allen Dingen ins Handeln zu kommen und Schüler und Schülerinnen darin auch zu unterstützen und Bewusstsein zu entwickeln, was helfen könnte. Ja, was brauche ich, damit es mir besser geht?
Ja, genau darauf würde meine nächste Frage nämlich auch abzielen, ja. Also Stichwort Mental Health, mentale Gesundheit. Ist es wirklich nur ein Stichwort oder was machen wir da draus? Weil ich weiß, als ich, wie gesagt, bei dir zu Gast im Podcast war, hast du mich gefragt, Viola, du bist ja auch in vielen Panels zum Thema Schule der Zukunft unterwegs. Und sag mal, spielt denn da eigentlich auch die mentale Gesundheit der Schüler und Schülerinnen eine Rolle? Und ich war so ein bisschen verdattert über deine Frage, ehrlich gesagt. Und meine Antwort war so, nein, also wirklich jetzt eigentlich gar nicht. Und wenn dann nur als Randnotiz. Es geht wirklich um die rein fachlichen Inhalte. Und das war so der eine Impuls, den du da gegeben hattest, wo ich auch dachte, ja, warum eigentlich nicht? Aber die Antwort auf die Frage blieb trotzdem ein ehrliches Nein. Also von daher gebe ich das mal an dich zurück. Erlebst du denn diesen Umgang mit dem eigentlich so wichtigen Thema Mental Health, mentale Gesundheit, auch bei deiner Arbeit vor Ort in Schulen? Wird da wirklich einfach viel zu wenig drauf geguckt und wenn, im besten Fall nur darüber geredet?
Also ich erinnere mich gut an diesen Moment, wo wir drüber gesprochen haben und an meine Enttäuschung vor allem, wo ich so dachte, okay, was sag ich jetzt? So nach dem Motto, wow, weil meine Enttäuschung war so groß, weil ja, wir erleben es in der Schule als Riesenthema. Die Kolleginnen kommen auf uns zu und sagen, wir haben diese Herausforderungen, aber wir sind ja überhaupt nicht ausgebildet. Wir sind nicht darauf ausgerichtet, uns darum zu kümmern. Es gehört überhaupt auch nicht in unsere Arbeitsplatzbeschreibung. Das heißt, Schule verändert sich dramatisch, ja schon über viele, viele Jahre. Und wir haben unheimlich hohe Erwartungen an Schule, was sie mit den Kindern machen sollen, was da passiert. Sie sind ganztags dort. Aber eigentlich gehen wir auf die Veränderung nicht ein. Also es wird darüber gesprochen. Ich treffe mal die ein oder andere Schulleitung, die extrem engagiert ist, die Problematiken sieht und dann auch dafür Gelder freimacht. Das finde ich immer sehr beeindruckend, dass wenn man ein Bewusstsein dafür hat, gibt es dafür Gelder. Und dann schaffen die auch, die Eltern mit ins Boot zu holen. Und dann gibt es Workshops und dann kriegen die Kinder noch was on top, um sie zu stärken. Aber das ist immer so wie so ein heißer Tropfen auf dem Stein. Ja, also ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo du so denkst, wie toll wäre das, wenn wir gesellschaftlich dafür eine höhere Akzeptanz bekommen, dass das Gesellschaft sich verändert, unsere Kinder sich verändern und wir anderes brauchen als reine Lehrinhalte zu vermitteln.
Wie könnte das ganz konkret in der Schule aussehen? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, meine Wunschliste ist gar nicht so lang, weil wir es an uns verändern können. Also tatsächlich eine persönliche Offenheit, auch von Kollegien, aber auch von Eltern, sich mehr zu zeigen, mehr ins Gespräch zu gehen, offener und transparenter darüber zu sein, was mich bedrückt, was ich brauche, wo ich glaube, dass ich mehr Unterstützung brauche für mich und mein Kind und umgekehrt.
Leistungsdruck ist per se nicht unbedingt schlecht, wenn wir ihn als Anstrengungsbereitschaft verstehen. Das haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen. Aber was ist, wenn bei einem Jugendlichen die Kraft nun gerade fehlt, wenn die depressive Verstimmung so massiv ist? Die Kinder möchten sicherlich etwas leisten. Sie möchten sich anstrengen. Es geht bloß in diesem Moment nicht. Gleichzeitig brauchen wir Schule als sozialen Ort. Dort trifft man die Peers, dort trifft man die Freunde und Jugendlichen und gerade die Auseinandersetzung mit den Gleichaltrigen, sich, ich sag mal, jenseits der Familie zu stärken und Dinge zu lernen, zu erfahren, sind so wichtig. Die Sehnsucht ist da nach dem sozialen Rahmen, nach den Freundinnen und Freunden der Schulgemeinschaft. Was aber stört, ist sofort wieder in diesem Leistungshamsterrad drin zu sein. Das war an Corona einigermaßen besser geregelt. Da gab es Sonderregelungen, die hat man alle abgeschafft. Die Kinder sind aber noch da.
Also ich erlebe in manchen Schulen, die sich die Zeit nehmen, zum Beispiel mit Hilfe von Workshops. Da reden wir von, weiß ich nicht, 2x1,5 Stunden Workshop mit der Klasse, wo man ins Gespräch kommt, wo Kinder ein Vokabular an die Hand bekommen, wie sie tatsächlich freundlich miteinander umgehen können und auch sich wahrnehmen in dem, worin sie gut sind. Oft kombiniert nochmal mit einem Elternabend, in dem wir die Eltern mit ins Boot holen und darüber informieren, was ihre Kinder in diesem Workshop erlebt haben, was für Themen aufgekommen sind und sie darin einladen, wo sie ihre Kinder unterstützen können. Das sind, also was habe ich gerechnet, 3-4,5 Stunden Investition in eine Klasse in einem Schuljahr. Die für Ruhe sorgen, für neue Perspektive sorgen, die viele, also auch Kollegen und Kolleginnen eben im Schulteam extrem entlasten, weil sie plötzlich das Gefühl haben, dass eine ganze Klassengemeinschaft gemeinsam ins Handeln kommt. Deswegen, Gerd, ich höre immer wieder dieses Argument von, woher nehmen wir die Zeit, beziehungsweise ist Lernen nicht wichtiger als das andere? Wir erleben, wenn wir erstmal schauen, dass die mental in eine gewisse Balance gekommen sind, dann kommt ganz schnell auch wieder Leistung und ein freundliches Miteinander. Wenn jemand tatsächlich psychisch sehr belastet ist, ist es, glaube ich, nochmal tatsächlich ein anderes Thema, wenn wir darüber sprechen, jemand hat eine depressive Verstimmung und will nicht mehr in die Schule. Dann glaube ich viel mehr noch an die Zusammenarbeit mit Ärzten, Schule und Familie. Da kriegen wir das Problem der Leistung erstmal nicht gelöst, das ist keine Frage, aber wir können innerhalb der Strukturen so ein Kind und die Familie und auch Schule tatsächlich entlasten und Lösungen anbieten, ohne dass der Druck immer höher wird, weil je höher der Druck ist, desto schwieriger ist es, ein Kind wieder in Balance zu bekommen, zurück in Schule zu bekommen und dann auch, dieses Kind wieder in der Lage ist, auch die Anforderungen zu erfüllen.
Ja, wir haben bei uns in der Schule, heißt das pädagogischer Ausschuss, ist vielleicht nicht so der glücklichste Begriff, aber wir sitzen dort mit der Schulsozialarbeiterin, der Sonderpädagogin, Schulleiter, stellvertretende Schulleiterin, also wir nennen uns jetzt, also die Schulleitung und auch noch Abteilungsleiter, wenn manchmal auch noch ein Lehrer dazugeholt, sitzen wir jede Woche zusammen und besprechen die Fälle, die dran sind, also auch längerfristig mit Schülerinnen und Schülern, um Pläne zu entwickeln. Wo ist ein Elterngespräch fällig? Wo arbeitet die Schulsozialarbeiterin oder die Schulseelsorge haben wir auch noch? Wo arbeiten die mit den Schülerinnen und Schülern? Und da sind natürlich die Fälle, das kann ich schon sagen, die sind gestiegen. Also wir haben deutlich mehr dieser Fälle. Wir haben deutlich mehr Kontakt mit Therapeuten, mit Psychotherapeuten, zu diesen Themen, auch Schulangst, Schulvermeidung, das ist nach Corona deutlich mehr geworden. Da die Antworten, da gab es anfangs noch ein Bewusstsein, auch in der Politik, das ist aber gänzlich verschwunden. Man meidet das Thema, weil man auch, das sage ich an der Stelle auch, da viele Fehler gemacht wurden. Das kann ich sagen. Ich habe an unserer Schule ein anderes System gefahren. Man hätte Schulen nicht so viel schließen müssen, wenn man bestimmte Dinge vorher eingeführt hätte. Also die Dinge, die wir damals vielleicht sehr kurzfristig entschieden haben, die nehmen wir mit uns mit. Bloß die Kinder finden die schulpolitisch kaum noch eine Relevanz. Desto wichtiger ist ja, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man Öffentlichkeit schafft und das Thema anspricht. Und das machst du mit deinem Buch Teenage Blues, was Eltern bei depressiven Verstimmungen ihrer Kinder tun können. Das sind eher allgemeine Phänomene, du gehst auch auf bestimmte andere Dinge kurz ein. Wir reden jetzt nicht von wirklich schweren Fällen. Welche Erfahrungen sind dort eingeflossen?
Also wir begleiten hier viele Familien mit Jugendlichen, die eben die ein oder andere Auffälligkeit hat, besonders depressive Symptomatiken. Ich sage immer so gerne, also Depression ist ja so ein allgemein Überbegriff für so vieles, von Trauer, Rückzug, Müdigkeit, Schuldistanz bis hin zur Essstörung, ADHS und Selbstverletzung. Deswegen ist es so eine Bandbreite auch in dem Buch geworden, weil wir natürlich verschiedene Bilder sehen. In diesem Buch fließen im Grunde genommen die Fälle ein, die Geschichten ein, die wir von diesen Familien gehört haben, aber eben auch in unseren Schulbesuchen immer wieder gehört und erlebt haben, wo wir auch Interventionen eingeführt haben und gesehen haben, hey, das funktioniert ohne Schulreform. Sondern wir treffen offene Menschen, die so vielleicht auch so in Not sind, dass sie bereit sind, das ein oder andere mitzumachen. Ich stelle in dem Buch Fälle vor, wo wir erleben, dass in dem Moment, wo wir beginnen, das Helfernetz auszubreiten. Sprich, wir haben ein professionelles Helfernetz mit PsychologInnen, Psychiater oder KinderärztInnen drin. Und kombinieren das oder verbinden es mit Schule oder mit Freunden, dass da eine Entlastung entsteht. Das heißt, wir fangen an zu werben und das ist so ein bisschen auch das Ziel des Buches zu sagen, es ist kein Tabuthema. Es wird immer schlimmer. Wir haben immer mehr solche Fälle. Und je offener wir das ansprechen, desto schneller und effizienter können wir Jugendlichen helfen.
Kannst du da aus deiner Erfahrung auch ein Positivbeispiel uns präsentieren?
Ja, also zum Beispiel Schuldistanz. Finde ich immer ein schönes Beispiel. Bei Schuldistanz weiß jeder, wenn er länger als 3 Tage in der Schule fehlt, hat er das Gefühl, er schließt sich selber aus von seiner Gemeinschaft und es ist echt schwer, wieder reinzukommen. Das heißt, die Angst wird immer größer, zurückzukehren. Kombiniert mit depressiven Verstimmungen ist es im Bett definitiv schöner, als morgens wieder aufzustehen. Das heißt, auch dort das Kind zu aktivieren, ist nicht so einfach. Und dann passiert es natürlich, dass Mama irgendwie vorm Bett steht, das Kind wecken möchte und sich nicht so sicher ist, ob die Bauchschmerzen symptomatisch sind, ob es irgendwie, weiß ich nicht, ein Blinddarmdurchbruch ist oder tatsächlich die Angst vor Schule. Und wir begleiten immer wieder, es ist also nicht nur einmal passiert, Eltern darin, die Schule zu kontaktieren, den Klassenlehrer, die Klassenlehrerin zu informieren, mein Kind steht morgens nicht mehr auf. Und ich bin total unsicher. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe definitiv festgestellt, dass es nichts mit dem Bauch hat. Es gibt keinen Blinddarmdurchbruch. Aber ich kriege das nicht aktiviert. Und dann die Klassenlehrerin dafür sorgt, dass das Kind jeden Tag per WhatsApp eine Einladung in die Schule bekommt. Wir vermissen dich hier. Es wäre so schön, wenn du zurück zur Schule kommst. Der leere Stuhl in der Klasse fotografiert wird und eine Nachricht kommt. Mensch, es ist schade, dass du nicht da bist. Was brauchst du denn, um zu kommen? Oder andere Kollegen oder Kolleginnen auch nochmal den Kontakt suchen, beziehungsweise Freunde einmal die Woche, zweimal die Woche vor der Tür stehen und sagen, hey, wir gehen zusammen hin, du musst das nicht alleine machen. Wir dabei erleben, wie diese Kinder tatsächlich zurück in Schule kommen, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie sich ernst genommen fühlen, auch in ihrer Not, weil sie plötzlich das Gefühl haben, hey, da ist jemand, der sieht, mir geht's nicht gut und ich kann da sogar ins Gespräch kommen. Das wäre zum Beispiel so ein Positivbeispiel, was ich großartig finde. Das andere ist ein Joker-Tag. Eine Psychiaterin, die empfiehlt, 5 Tage sind gerade einfach zu viel. Das ist übrigens ein Phänomen, was wir gerade nach Corona immer mehr sehen, dass Kinder 5 Tage nicht mehr schaffen. Und es dann eine Abmachung gibt für 2 Monate. Du darfst dir einen Tag in der Woche aussuchen, wo du nicht in die Schule gehst, aber du musst deinen Lehrstoff zu Hause schaffen. Und wenn du aber merkst, du schaffst den Joker-Tag, du brauchst ihn nicht, dann gehst du trotzdem in die Schule. Und nach 2 Monaten schauen wir, wie es dir geht. Und auch da, das wird abgesprochen mit der Schule, gemeinsam mit der Ärztin. Das ist deshalb wichtig, weil es eine gewisse Autorität ist, wo die Schule dann auch sagt, okay, da kooperieren wir, da geht es nicht um Schwänzen, sondern es macht einfach Sinn fürs Kind. Und wir erleben auch hier wieder diese Selbstwirksamkeit, die wir hier den Kindern an die Hand geben, bestärkt sie darin, den Weg wieder in Schule zu kriegen.
Ja, danke an der Stelle. 2 wirklich richtig gute Impulse, die man wirklich in einer wertschätzenden Kommunikation dann auch individuell gut umsetzen kann und zumindest innerhalb der Schulstrukturen auch andenken kann, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich möchte noch mal auf dein Buch konkreter zurückkommen, denn es gibt eine zentrale Frage, die ich persönlich auch als Mama und Lehrerin super wichtig finde und die heißt Pubertät oder Depression. Also ist zum Beispiel die Antriebslosigkeit meines Teenagers, in Klammern, ich kann ein Lied davon singen, ja, ganz persönlich, jetzt lediglich eine normale Pubertätsphase oder könnte es sich auch um ein Anzeichen für eine depressive Verstimmung handeln? Wie können Eltern, aber natürlich auch wir Lehrer und Lehrerinnen, denn diesen feinen, kleinen, aber ganz, ganz wichtigen Unterschied erkennen?
Ja, das ist natürlich, das ist die große Frage. Was ich vermeiden möchte, ich habe in dem Buch ja diagnostische Merkmale aufgeführt, aber auch gleich geschrieben, egal wer das jetzt hier liest, möchte bitte nicht anfangen, eine Diagnostik mit seinem Kind durchzuführen, sondern es ist eine Idee davon zu erahnen, wie Depression aussieht. Heißt, es gibt Symptomatiken, wenn die einfach länger als 2 Wochen dauern, dann sollte ich da mal hinschauen. Gerade in Kombination, also nicht nur müde sein, sondern Trauer, Rückzug, ein gewisser der Selbstwert wird schlechter, man mag sich gar nicht mehr. Es wird kaum noch gelächelt. Aber ich muss ehrlich sagen, was für mich der wichtigste Punkt ist, ich nehme Eltern in ihrem Expertentum ernst. Sie sind die Experten ihrer Kinder. Das heißt, du hast ein Bauchgefühl von, hier stimmt irgendwas nicht. Es ist mir zu müde, ist mir zu traurig. Irgendwie ist es anders als sonst. Sprich es an. Sprich es bei deinem Kind an. Sprich es in dem Umfeld an. Such dir Hilfe, frag den Kinderarzt, hol dir Informationen, krieg ein Gefühl dafür, was ist anders? Denn ich glaube, gerade Information ist das, was uns stärkt als Leuchtturm, um dann auch mit der veränderten Situation gut umgehen zu können.
Ich möchte jetzt noch eine unangenehme Frage stellen. Wir gehen hinter positiv raus, verspreche, aber eine schwierige Frage stellen, die viele vermeiden. Was mir in meinem beruflichen Alltag begegnet, ist zum Beispiel auch selbstverletzendes Verhalten. Und das ist auch so ein totales Tabuthema. Es wird bei manchen Reden immer noch, ich sag mal so despektierlich, von Ritzen. Dabei geht es gar nicht darum, also das drückt es ja gar nicht aus, es geht um das selbstverletzende Verhalten. Wie können wir als Lehrerinnen und Lehrer darauf reagieren oder auch als Eltern?
Ja, es ist ein Schocker, es soll schocken, es ist ein Hilferuf, ansprechen. Das ist ja eigentlich die größte Hürde und es ist die simpelste Antwort, die ich geben kann. Es ansprechen, auch bei den Jugendlichen. Ich erlebe das immer wieder hier auch in den Gesprächen. Die sind so froh, dass sie einfach mal drüber sprechen dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden. Sondern die Frage ist doch, was ist los? Wofür ist es gerade gut? Wofür brauchst du das? Es ist eine merkwürdige Frage für den einen oder anderen. Aber es ist, Gerd, wie du sagst, ja auch ein Ausdruck von einem Bedürfnis. Es soll uns ja irgendwas sagen nach außen hin. Und deshalb wirklich direkt zu fragen, was ist hier los? Ich sehe, du tust dir selber weh. Es geht dir nicht gut. Wissen deine Eltern Bescheid? Ich fühle mich für dich verantwortlich. Lass uns deine Eltern gemeinsam informieren. Tatsächlich ansprechen und dann auch dranbleiben. Was Kinder und Jugendliche nicht glauben, ist, dass sie uns wirklich wichtig sind und wir beharrlich dranbleiben und es immer wieder ansprechen. Auch immer wieder fragen, geht es dir besser? Brauchst du noch was? Und man muss auch ehrlich sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung bei Fremd- und Selbstgefährdung zu sagen, ich kann das auch hier gar nicht mehr so stehen lassen. Du brauchst Hilfe und ich bleibe dran und suche jetzt jede Hilfe, die es irgendwie da draußen gibt für dich.
Ein Leuchtturm, der mit solchen Dingen in Berührung kommt, kann ja selber auch ins Wanken geraten. Du plädierst in einem Kapitel deines Buches dafür, dass man sich als betroffenes Elternteil selbst nicht aus den Augen verliert und irgendwann völlig kraftlos ist. Wo kann ich Kraft wieder herholen? Wie kann ich wieder stark werden? Wie kann ich ein standhafter Leuchtturm sein?
Ja, das ist das Allerwichtigste. Also ich meine, auch als Mutter weiß ich, was es heißt, wenn es herausfordernd mit Kindern wird, wenn die mal eine Krise haben und wie das an einem nagt. Es macht einen ja körperlich fertig, man schläft nachts schlecht, man macht sich Gedanken, man gerät ins Grübeln, man möchte seine Freunde nicht mehr sehen, weil man das Gefühl hat, es ist alles unwichtig, weil es dem eigenen Kind nicht gut geht. Und was hilft mir? Genau das Gegenteil, aus der Isolation rausgehen. Ich erlebe einfach, dass Familien sich immer mehr zurückziehen und alleine mit dem Problem sind und damit wird das Problem immer größer. Das heißt, Selbstfürsorge bedeutet, was wir eigentlich immer predigen bei Selbstfürsorge, trefft eure Freunde. Redet mit ihnen, geht in den Austausch, sucht euch, wenn man die jetzt nicht dauernd belasten möchte, mit eigenen privaten Problemen, einen eigenen Coach suchen. Ich empfehle genauso, dass wenn ich mein Kind in Therapie schicke, dass ich darauf achte, dass der Therapeut oder die Therapeutin das auch Eltern mit einbezieht in das Gespräch. Denn Psychoedukation ist unheimlich entlastend zu verstehen, was braucht es, was hilft dir, was kann ich tun. Und dann nicht den eigenen Sport vernachlässigen, spazieren gehen, im Gespräch bleiben, sich trotzdem mal zurückziehen und seinen eigenen Raum haben und sich dafür vielleicht Unterstützung holen, damit man selber wieder atmen kann und zu Kräften kommen kann. Gutes Essen, all das, was einem gut tut, ist wichtig. Und es ist leider das, was wir als erstes zur Seite schieben, wenn es unseren Kindern nicht gut geht.
Melanie, ich bin jetzt ganz von den ganzen, ja, deinen Schilderungen und dem Thema und wie du das alles angehst. Und ich merke dir an, wie du da auch emotional drin bist. Du bist natürlich fachlich total kompetent, aber du hast halt auch das Herz als Mama von drei Kindern. Du hast die Erfahrung überall an den Schulen gesammelt, in den Kollegien. Und ich finde es auch toll, dass du wirklich positive Impulse gibst, wie man konkret mit diesen unterschiedlichen Situationen umgehen kann, sei es jetzt im Rahmen der Position als Elternteil, Schulleitung, Lehrkraft. Ich danke dir vielmals dafür. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch Ewigkeiten weiterreden. Ich möchte an der Stelle nochmal deinen Podcast Leuchtturm Eltern empfehlen. Auch da, wo ich zu Gast bin, nicht meinetwegen, sondern weil wir da auch nochmal das Thema mit Schule und Corona und so auf eine ganz andere Art und Weise beleuchten. Und ich auch fand, dass es ein sehr spannendes Gespräch war, was wir da führen konnten. Dein Buch Teenage Blues werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und die Digi-Pubertät gibt da auch ganz viel her, wie man schon mal das Thema aufbereiten kann im Unterricht, wie man als Lehrkraft auch ein gewisses Verständnis nochmal entwickeln kann. Denn das ist ja ganz wichtig, auch wie du gesagt hast, erstmal nichts von den Kindern erwarten, sondern schauen, wo kann ich als Leuchtturm mein Licht ausbreiten, um dann den Schülern und Schülerinnen zu helfen.
Ihr habt ja ein Therapiezentrum. Wie kann man dich dort erreichen? Wie bist du ansprechbar? Oder auch eine Schule, die dich vielleicht buchen möchte?
Am besten über E-Mail, dann antworten wir immer sofort. Wir haben eine schöne Webseite, balagan-therapie.de. Da findet man uns, da gibt es ein Kontaktformular und wir antworten immer schnell, immer gerne, weil wir es einfach lieben, was wir machen.
Und weil es auch so wichtig ist. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du heute unsere Gästin warst. Und vielleicht bis zu einem nächsten Mal, wenn wir wieder etwas zu besprechen haben, rund um das Thema psychologische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Vielen herzlichen Dank.
Nachgedacht.
Gerd, ich hatte dir ja vorher schon berichtet, dass du dich wirklich auf das Gespräch mit Melanie Hubermann freuen kannst, weil ich durfte sie schon live erleben. Und natürlich ist es immer was ganz anderes, wenn man jemanden persönlich kennt, als wenn man nur ein Buch irgendwie in der Hand hat. Was ist denn jetzt so dein Eindruck im Podcast? Was konntest du mitnehmen als Schulleiter, aber auch als Papa?
Naja, ich kann natürlich eine ganze Menge mitnehmen. Und was natürlich bei ihr oder was für sie spricht, sie ist jetzt keine klinische Psychologin, sondern sie hat ihre eigene Praxis. Sie ist sehr nah an den Kindern und Jugendlichen dran, sie ist an den Familien dran. Und diese Erfahrung hat sie uns natürlich hier im Podcast präsentiert, auch mit diesen ganz praktischen Beispielen. Wir können hier natürlich nicht über konkrete Fälle sprechen, das geht aus Verschwiegenheit nicht. Aber sie hat doch sehr konkrete Anregungen gegeben und natürlich auch sehr konkrete Impulse für die Schule. Und wenn wir dort Veränderungen schaffen wollen, dann müssen wir auch bei uns anfangen. Also wenn wir so etwas erkennen wollen bei anderen und auch damit gut umgehen können und Leuchtturm sein wollen, um Sicherheit zu geben, ein Licht zu sein in dieser schwierigen Phase, dann müssen wir auch bei uns anfangen, wenn wir selber sehr unsicher sind, unser Licht vielleicht keine große Strahlkraft gerade hat. Wie können wir in die Selbstachtsamkeit gehen und so weiter? Das fand ich sehr wertvoll.
Ja, dass man auch sich das erlaubt, ne, den Blick mal auf sich selber zu richten, dass man nicht nur im Außen ist, um zu gucken, wie kann ich meine Schüler, Schülerinnen optimal versorgen, was brauchen die, welche Dinge muss ich noch abgeben bei der Schulleitung, was wird alles von mir gebraucht, wo muss ich performen und abliefern, sondern ich darf auch auf mich gucken, weil sonst, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich nicht alles habe, auch mental, was ich brauche, kann ich auch für die anderen nicht gut da sein. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Impuls für viele, der im Alltag oft viel zu sehr verloren geht. Man raucht sich auf, man hat noch zu Hause die Kinder und so viel ist täglich da immer, was auf einen einprasselt. Und da finde ich schön, wirklich mal sich erlauben zu dürfen, zu sagen, jetzt komm mal ich, jetzt koche ich mir einfach mal was ganz Schönes oder ich setze mich mal die 5 Minuten mit einer Meditations-App aufs Sofa. Da gibt es ja mittlerweile ganz tolle Angebote, habe ich mir neulich auch gerade mal runtergeladen. Also auch dieses Argument, ich habe keine Zeit, ich schaffe das nicht, das ist dann wird dann schon zur Ausrede. Die Möglichkeiten gibt es durchaus und oft sind es ja die kleinen Schrauben, an denen man dreht, die die größten Veränderungen dann bewirken.
Was mir eben sehr gut gefällt, ist eine positive Grundhaltung, die Hoffnung macht. Mhm. Also die auch einlädt, diese Veränderung zu machen und in diese Selbstachtsamkeit zu gehen, um dann wirksam zu sein in seinem sozialen Umfeld. Was ich sehr gut finde, sie geht eben an Schulen, sie schafft Aufmerksamkeit auf das Thema mentale Gesundheit. Das ist so angestiegen. Wir haben so viele Fälle und ich kann wirklich aus meiner Praxis sprechen, wo das Thema wirklich so virulent ist. Es ist wöchentlich Thema bei uns in der Schule.
Ja.
Es werden immer mehr Kinder und das zeigen ja auch die Statistiken. Das zeigen alle neuesten Studien, dass diese Fälle gestiegen sind. Deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Deshalb müssen wir uns mit uns selbst beschäftigen, um stark zu sein, um gut dort Strahlkraft zu haben, aber gleichzeitig auch uns in dem Thema mentale Gesundheit auskennen, um unsere Schülerinnen und Schüler zu stärken.
Definitiv. Und ich kann dir dazu auch noch sagen, dass sie mir im Podcast, in ihrem Podcast, wo ich zu Gast war bei Leuchtturm Eltern, haben wir auch darüber gesprochen, wie groß der Bedarf ist, nämlich genau das, was du angesprochen hast. Wir haben viel auch über die Corona-Zeit gesprochen, wie die Kinder wirklich vernachlässigt worden sind und wie danach mehr oder weniger von ihnen erwartet worden ist, nahtlos anzuschließen und weiter zu funktionieren. Und sie erzählte mir auch, wie groß der Bedarf der Kollegien ist, weil Lehrkräfte sind jeden Tag damit konfrontiert, haben aber viel zu wenig Mittel an der Hand und viele Unsicherheiten und wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Also geht Melanie mit ihrem Team an die Schulen und hilft und alle sind begeistert. Aber was ist dann wieder passiert? Die Mittel wurden gekürzt und sie musste einigen Schulen absagen. Sie musste teilweise die Sitzungen, die laufenden Programme abbrechen, weil versprochene Gelder dann wieder zurückgefahren wurden. Und das ist natürlich etwas, wo mir schon wieder ganz übel wird, weil ich denke, Mann, oh Meter, da sparen wir genau an der falschen Stelle. Da bleiben die Kinder und Jugendlichen jetzt wieder auf der Strecke. Und das sind natürlich auch Dinge, mit denen sie zu kämpfen hat, die schwierig sind, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die man aber durchaus auch so benennen muss.
Ja, und die gesamtgesellschaftlichen Kosten sind nachgängig viel höher.
Richtig.
Wenn wir uns um diese Kinder nicht kümmern, sind die viel höher.
Und jeder weiß es, ja.
Genau. Aber Kinder und Jugendliche sind eine relativ kleine Gruppe. Wir haben ja auch mit Bob Blume letztens drüber gesprochen. Da war er ja auch, ich sag mal, ich will nicht sagen frustriert, aber er hat einfach gesagt, warum ändert sich nicht im Bildungssystem? Und das ist ein wichtiger Teil mentale Gesundheit in unserem Bildungssystem, weil es ja irgendwie noch so funktioniert. Irgendwie funktioniert es noch, irgendwie kriegen wir es noch hin. Das Thema mentale Gesundheit, da müssen wir ran. Das muss eine große Aufmerksamkeit haben und darum müssen wir uns kümmern. Und wir können das gesellschaftspolitisch nicht vernachlässigen, nur weil die Gruppe der Kinder und Jugendlichen relativ klein ist.
Absolut. Und wir können uns für mein Empfinden auch nicht mit einem irgendwie zufrieden geben. Das kann und darf nicht unser Anspruch sein. Also ich habe einen anderen Anspruch an unser Bildungssystem. Und naja, wir treten dafür an, dass sich das verbessert, das verändert. Wir schauen, dass wir mit den Digis positive Impulse bieten. Das, denke ich, gelingt uns super gut. Und an der Stelle auch nochmal die Empfehlung, schaut doch nochmal in die Digithek. Da passiert so viel, da gibt es so viele neue Themen. Monatlich kommen wieder welche hinzu. Die Digi der heutigen Folge Pubertät findet ihr natürlich auch direkt in den Shownotes. Und ansonsten viele weitere wunderbare Impulse für euren Unterricht. Alle relevanten Infos wie immer in den Shownotes. Gerd und ich sagen danke für heute. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt...
Hey Digis, so geht Lernen heute. Deshalb abonniert diesen Kanal, gebt uns ein Feedback, gebt uns 5 Sterne. Dann seid ihr immer die Ersten, wenn es wieder heißt, hey Digis, so geht Lernen heute. Bis bald.
Bis dann.
Das war Hey Digis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.